D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Bah, on est choqués, ça donne la chair de poule et enfin, y a pas vraiment de mots. On se sent un peu impuissant et voilà.
Eine junge Frau aus Brüssel, ein paar Stunden nach den Anschlägen, die heute verübt worden sind. Sie sagt, ich war schockiert, ich hatte Gänsehaut, da gibt es keine Worte für. Man ist irgendwie machtlos. Polizeiautos und Krankenwagen fahren durch die Stadt, man hört immer wieder Sirenen aufheulen. Man sieht viele schwer bewaffnete Polizisten, blau-orangefarbiges Flatterband, mit dem Straßen abgesperrt werden. Der öffentliche Nahverkehr ist eingestellt. Die Metrostation und der Flughafen sind dicht. Über 30 Tote, mehr als 200 Verletzte. Die Extremistenmiliz Islamischer Staat hat sich mittlerweile laut einer dem IS nahestehenden Nachrichtenagentur zu den Anschlägen in Brüssel bekannt. Die Redaktionskonferenz von heute also mit nur einem Thema. Sonja Meschkat ist mein Name. Guten Abend.
D-Radio Wissen.
Die Anschläge in Brüssel, das ist heute das Thema bei uns in der Redaktionskonferenz. Und ich habe kurz vor der Sendung noch telefoniert, und zwar mit Oriana Corzilius. Die ist Anfang 30, kommt aus Deutschland, lebt und arbeitet in Brüssel. Und ihr Büro ist direkt in der Nähe der Metrostation Malbeek, an der ja eben heute dieser zweite Bombenanschlag passiert ist. Auch Oriana hätte heute in der Metro sitzen können auf dem Weg zur Arbeit. Ab und zu benutzt sie die nämlich. Sie hat sich dann aber heute doch fürs Rad entschieden.
Ja, also es ist eigentlich so bei mir, dass ich, es wechselt. Ich fahre meistens Fahrrad, wenn es geht. Ab und zu geht es natürlich nicht, weil das Wetter nicht mitspielt. Oder klar, wenn man irgendwie danach zum Flughafen oder zum Zug muss oder so, kann ich auch nicht mit dem Fahrrad fahren. Und heute bin ich mit dem Fahrrad gefahren, was ich auch zum Glück natürlich, wo ich mich freue, weil sonst ist halt die Station Malbeek, ist halt die Station, wo ich auch dran vorbeikomme, um zur Arbeit zu kommen.
Aber wahrscheinlich so der Gedanke, ich habe heute das Fahrrad genommen anstelle von der Metro, ist wahrscheinlich heute ein besonderer Gedanke, oder?
Ja, in jedem Fall. Ich muss aber auch sagen, ich hatte halt also mich im Grunde jetzt nicht bewusst dafür entschieden. Ich war eh auf dem Weg dazu, aber ich wusste ja im Grunde, als ich mich aufs Fahrrad gesetzt habe, das war so kurz vor 9, wusste ich ja schon, dass diese Explosionen am Flughafen waren, weil ich habe halt immer diese Spiegel Online-App oder Tagesschau-App, und die hatte mich schon darüber informiert, dass es diese Explosion gab. Und ich weiß nämlich noch, ich bin dann losgefahren, weil ich dachte, okay, man denkt dann natürlich, okay, Flughafen, irgendwas ist passiert, aber Flughafen ist ja noch ein bisschen weiter weg. Und dann wusste ich auch, ich fahre mit dem Fahrrad, aber da habe ich zum Beispiel auch noch mit meinem Freund telefoniert und ihm am Telefon gesagt, ja, zum Glück habe ich ja mein Fahrrad, weil Metro würde ich jetzt nicht mehr fahren. Und ja, also das war schon zum Beispiel was ich nicht mehr gemacht hätte. Und mein Kollege, der es aber zum Glück ja sicher zur Arbeit geschafft hat, der war wahrscheinlich in ein oder zwei Metern vor der, die explodiert oder wo dann die Bombe explodiert ist.
Wie hast du den Tag denn bisher erlebt heute?
Ja gut, ich bin jetzt im Büro. Zum Glück sind bei mir alle Kollegen und Kolleginnen heile angekommen oder sind zu Hause geblieben. Und es ist natürlich schon so, dass die Stimmung einfach sehr bedrückend ist. Man versucht ein bisschen zu arbeiten, was einigen besser, anderen nicht so gut gelingt. Ansonsten ist man natürlich viel auf sozialen Medien unterwegs, beziehungsweise als ich dann ankam, war es natürlich so, dass ich schon viele Nachrichten auf WhatsApp hatte und SMS-Anrufe. Und ich meine, da will man natürlich dann auch kurz mitteilen, dass es einem gut geht. Und man tauscht sich dann mit seinen Kollegen aus und bespricht sich etwas, ist natürlich auch ständig auf den unterschiedlichsten Zeitungen. Also ich, da ich ja Deutsche bin, viel auf den deutschen Zeitungen, aber natürlich guckt man auch bei Le Soir und bei den belgischen und französischen Zeitungen immer mal. Und da das Büro, in dem ich mich jetzt befinde, nicht allzu weit vom EU oder eigentlich im EU-Viertel und auch nicht allzu weit von Malbeek entfernt, hört man natürlich, also gerade ist es ruhiger geworden, aber den ganzen Vormittag hat man natürlich die Sirenen gehört und die Hubschrauber und das war halt die ganze Zeit Begleitmusik sozusagen.
Es gab sehr schnell nach den Anschlägen Kritik an den belgischen Sicherheitsbehörden. Was hast du dazu für eine Meinung?
Naja, ich würde mich dem vielleicht insoweit anschließen, dass ich nicht nachvollziehen kann, warum die Metro noch fuhr nach den Explosionen am Flughafen. Also wie gesagt, ich habe diese Nachrichten gelesen und bin dann auch erst aufs Fahrrad. Und letztlich war ja zwischen 8 Uhr und 9.11 Uhr mehr als eine Stunde Zeit und Metro fuhr. Selbst mein Kollege, der noch Metro gefahren ist, hatte natürlich das auch schon gehört, hat gedacht, ja gut, ich fahre trotzdem im Grunde. Es war wohl aber schon in der Metro. Und warum die es nicht schaffen, innerhalb von einer Stunde Metrostation zu schließen oder halt, ich weiß nicht, mit, also hier steht ja überall Militär rum. Also die sind ja die ganze Zeit auf den Straßen, dass man da mit irgendeinem Auto mal fährt und durch Lautsprecher Durchsagen macht, bleibt zu Hause. Ja, das haben wir jetzt gemacht, nachdem halt was in der Metro in die Luft gegangen ist. Also das ist einfach nur traurig.
Hast du denn damit gerechnet, dass es nochmal zu einem Anschlag kommen würde oder eben mehreren Anschlägen? Hattest du das so auf deinem persönlichen Radar?
Ja, man denkt da natürlich manchmal schon auch drüber nach. Ich bin ein bisschen unruhig, manchmal, also es ist unruhig, ich bin trotzdem noch Metro gefahren. Klar, morgens denkt man dann schon so und guckt sich so ein bisschen um, und aber man muss ja trotzdem irgendwie noch normal leben. Ansonsten auch abends jetzt mit dem Ausgehen, die Restaurants haben wieder gut geöffnet gehabt und auch da hat man dann ja wieder vieles wahrgenommen. Also dass ich da jetzt irgendwie so wirklich Angst hatte, nicht. Außer vielleicht wirklich bei der Benutzung von öffentlichen Transportmitteln morgens. Aber ansonsten habe ich mich da natürlich schon auch gedacht, das kann halt immer in jeder Stadt passieren. Jetzt vielleicht erstmal nicht, weil Paris-Anschläge waren gerade. Und jetzt seit Freitag, wo sie dann ja auch Salah Abdeslam gefasst haben, da hätte ich jetzt zum Beispiel nicht direkt damit gerechnet, dass es sowas gibt wie einen Vergeltungsanschlag.
Oriana Corzilius ist Anfang 30, kommt aus Deutschland, lebt und arbeitet in Brüssel und hat uns mal hier ihre Eindrücke vom heutigen Tag, nach den Anschlägen in Brüssel geschildert. Und nach diesen Terroranschlägen haben sich jetzt viele Menschen in Brüssel auf den Weg gemacht, und zwar zur Börse. Das ist so einer der zentralen Plätze in der Stadt. Und sie haben Kreide mitgenommen, die wird herumgereicht, um eben eine Botschaft auf dem Boulevard hinterlassen zu können.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Die Redaktionskonferenz heute zu den Anschlägen in Brüssel. Ich habe ja gerade schon mit Oriana gesprochen, die lebt und arbeitet in Brüssel. Und sie hat im Gespräch unter anderem erzählt, dass sie die Arbeit der belgischen Sicherheitsbehörden ja durchaus kritisch sieht. Holger Schmidt ist der Terrorismusexperte der ARD und hat die Hintergründe für uns zum Anschlag in Brüssel und auch zur Arbeit der Sicherheitsbehörden. Herr Schmidt, es ist ja bekannt, dass es in Belgien militante Islamisten gibt, eine militante islamistische Szene. Auch die Sicherheitsbehörden wissen das. Warum können Anschläge wie der von heute trotzdem nicht verhindert werden?
Ja, das ist die gute Frage, und das ist die Frage, die man massiv auch in den kommenden Tagen den belgischen Sicherheitsbehörden stellen wird, weil es ja wirklich ein Anschlag mit Ansage war. Schon im Jahr 2015 nach den Attentaten in Paris führten die Spuren ganz klar nach Belgien. Schon damals war eigentlich auch klar, dass dieses Problem ein Problem mit Ansage war. Nach meinem Eindruck haben aber seitdem die belgischen Sicherheitsbehörden es nie richtig geschafft, einen Fuß auf den Boden zu bekommen, wenn man das so flapsig sagen will, im Zusammenhang mit den Ermittlungen. Sie sind eigentlich immer nur den Phänomenen hinterhergerannt. Sie haben versucht, Salah Abdeslam zu fassen und sind mit der Hypothese an die Suche gegangen, dass sie genau wissen, wer der Mann ist, dass sie genau wissen, wer seine Eltern, wer sein Umfeld ist, dass sie genau wissen, dass er im Stadtteil Molenbeek lebt, und trotzdem brauchen sie dann 4 Monate, um ihn zu fassen. Allein das zeigt eigentlich schon, dass das keine gute polizeiliche Arbeit war.
Aber woran liegt das? Kann man das sagen?
Das liegt, glaube ich, zum einen daran, dass die belgischen Sicherheitsbehörden im Vergleich zu anderen europäischen Ländern relativ klein sind, dass sie nicht so leistungsfähig sind. Das ist natürlich auch, hat natürlich auch damit zu tun, dass Belgien als Land einfach kleiner ist als andere Länder. Dann, dass man lange Zeit die Entwicklung nicht gesehen hat, die sich in Brüssel hier abzeichnet. Und dann eben vielleicht wirklich dieser Faktor, dass als man es dann gemerkt hat, dass es dann eben schon wirklich sehr spät war und man den Entwicklungen eher hinterherhetzte, als dass man es geschafft hat, bei der Polizei heißt das, vor die Lage zu kommen, also nicht mehr nur zu reagieren, sondern selber auch agieren zu können. Das ist nach meinem Eindruck seit Monaten in Belgien nicht passiert.
Salah Abdeslam, den haben Sie gerade erwähnt, vergangenen Freitag in Brüssel verhaftet worden. Weiß man etwas darüber, ob die Terroranschläge damit zusammenhängen, also mit dieser Verhaftung? Ist es eine Art Vergeltung?
Darüber kann man nur spekulieren, aber Vergeltung würde als Kategorie für islamistischen Terrorismus eigentlich nicht so recht passen. Da muss man sich vielleicht kurz vor Augen führen, welches Bild islamistische Terroristen von sich selber und von ihrem Kampf haben und dass das ein anderes Bild ist, als das bei anderen terroristischen Phänomenen ist. Wenn wir Links- oder Rechtsterrorismus, Alterprägung, wenn ich das mal so sagen darf, nehmen, wenn wir uns zum Beispiel an die Taten der linksterroristischen Rote Armee-Fraktion erinnern, die ja ab einer gewissen Phase in der Geschichte der RAF davon geprägt waren, dass man die eigenen Anführer unbedingt aus dem Gefängnis frei bekommen wollte, weil sie Galionsfiguren waren, weil sie einfach als Persönlichkeiten wichtig waren, dann haben wir es bei islamistischem Terror mit einem ganz anderen Terror zu tun, der eher sagt, der einzelne Kämpfer ist eigentlich überhaupt nichts wert und man macht sich eher lustig darüber, wie sehr wir im Westen, die Welt, die bekämpft werden soll, wie sehr wir an unserem Leben hängen und wie erbärmlich winselnd, das ist so eine Formulierung, die bei islamistischer Propaganda immer wieder auftaucht, die Leute im Westen an ihrem Leben hängen. Wohingegen die islamistischen Kämpfer sagen, wenn ich nicht mehr da bin, wird ein anderer da sein, Allah wird das alles vorbestimmt haben, das wird alles seine Richtigkeit haben und deswegen würde es nicht dazu passen zu sagen, wenn ihr jetzt einen unserer Brüder festnehmt, dann müssen wir das vergelten, sondern man würde eigentlich sagen, wir machen einfach gerade so weiter, das spielt eigentlich gar keine Rolle, dass er festgenommen worden ist.
Ist denn der Terror in Paris und in Brüssel ein spezifisch französisch-belgisches Problem?
Ja und nein, möchte ich dazu sagen. Es ist natürlich ist die Szene, in der sich diese Terroristen ganz offenkundig radikalisiert und bewegt haben, das haben wir ja durch die Ermittlungserkenntnisse der französischen Behörden nach dem Anschlag vom November verstanden, dann sind das Leute, die eben in Frankreich und in Belgien groß geworden sind, die dort radikalisiert worden sind und die in ihrer ganzen eigenen Entwicklung eben auch durch diese beiden Länder geprägt worden sind. Wenn wir uns aber die dahinterstehende terroristische Ideologie des sogenannten Islamischen Staates und der anderen Gruppen anschauen, dann ist das ein globales Phänomen. Da geht es im Grunde darum, alle Ungläubigen in der westlichen Welt zu treffen, ganz unabhängig von Ländergrenzen.
Und das ist auch das, wogegen sich die Terroranschläge in Europa richten. Also geht es darum oder gegen wen richtet sich der Terror?
Also wenn man das Bekennerschreiben, das aufgetaucht ist am Nachmittag in sozialen Medien, wenn man das eins zu eins so für die Wahrheit hält, dann ging es bei den Anschlägen auch darum, dass Belgien sich eben am Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat beteiligt und dass das eine der Gründe für die Anschläge gewesen ist. Allerdings bin ich mit diesem Bekennerschreiben ein bisschen vorsichtig, weil es eigentlich keinerlei Informationen enthält, die nur die Terroristen haben könnten. Es ist eine Botschaft, die eigentlich jeder anhand der Nachrichtenlage so hat schreiben können und es ist nur interessant daran, dass der Kanal, über den es aufgetaucht ist, eigentlich ein sehr spezifischer IS-Kanal ist. Aber insgesamt muss man eben sagen, ist diese Ideologie des islamistischen Terrors ja eben gegen die gesamte westliche freie Welt gerichtet. Und da wird auch ganz offen gesagt, wo man dann da eigentlich Erfolg hat, das ist eigentlich zweitrangig.
Der ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt mit Hintergründen zu den Anschlägen in Brüssel heute. Die belgische Regierung hat für die kommenden 3 Tage übrigens Staatstrauer angeordnet. Mehr Infos, Hintergründe, Nachrichten, Gespräche und Interviews zu den Anschlägen in Brüssel findet ihr alles wieder auf deradiowissen.de.
deradiowissen. Redaktionskonferenz.
Heute Abend soll das Brandenburger Tor, genau wie der Eiffelturm, in den Farben Belgiens schwarz, gelb und rot leuchten. Das meldet das ZDF via Twitter unter dem Hashtag Brüssel. Pascal Fischer ist bei mir mit den Reaktionen aus dem Netz. Sind die eigentlich ähnlich wie die Reaktionen bei den Anschlägen in Paris beispielsweise?
Ja, total, finde ich. Das ist wie eine Blaupause im Grunde, ne? Es wiederholt sich alles so ein bisschen, was wir im November schon erlebt haben, auf positive und negative Weise. Positiv war, wie sich die Bürger jetzt auch wieder vernetzt haben. Hashtag Open House, also Belgier öffneten ihre Häuser für Menschen, die nicht weiterkommen, weil sie halt wirklich fest sitzen. Pray for Brussels entsteht als Hashtag des Mitgefühls. Auf Facebook kannst du dich natürlich wieder als safe markieren oder auch andere.
Und da haben auch, habe ich zumindest in meiner Timeline gesehen, einige schon ihr Profilbild geändert in I'm sick of this shit. Hass und Hetze, gehe ich mal von aus, gab's auch zu diesen Anschlägen?
Traurigerweise, die Jerusalem Post meldet sogar auch Hashtags, unter denen IS-Fans ihre Freude verbreiteten und zwar nach jeder neuen Detonation. Sinngemäß schreiben diese dann, wer Bomben auf Zivilisten in Mosul oder Raqqa abwirft, der wird Terror und Vernichtung in seinem eigenen Land erleben. Naja, und hierzulande waren auch die Pegida-Aktivisten wieder unterwegs und setzten die Terroristen einfach mal kurzerhand mit Flüchtlingen gleich.
Pascal Fischer hat für uns ins Netz geguckt. Machst du später auch nochmal hier in der Redaktionskonferenz. Also erste Reaktionen zu den Anschlägen in Brüssel. Nochmal ausführlicher dann.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Heute zu den Anschlägen in Brüssel.
Peut-être que c'est paranoïaque de ma part, mais on sent un peu quand même de suspicion peut-être dans les regards des gens. Les gens regardent un peu plus autour d'eux et puis sont plus sur leur garde finalement. C'est ce qu'on sent un peu.
Ein Mann, ein Einwohner von Brüssel, der sagt, vielleicht bin ich auch ein bisschen paranoid, aber ich schaue die Leute mit mehr Misstrauen an und auch die anderen Leute gucken sich eher zweimal um. So fühlt es sich zumindest an. Also dass eine, wie ich glaube, völlig normale Reaktion, aber natürlich auch eine Reaktion, die schade ist und traurig. Das, was Brüssel, was Paris, was Istanbul, was Ankara bereits erlebt hat mit Terroranschlägen aktuell und auch in den vergangenen Monaten, das erleben die Menschen in Israel jeden Tag. Bomben explodieren, es gibt Messerattacken, bei denen Israelis, Palästinenser und Touristen gestorben sind. Unsere Reporterin Anna Kohn hat gerade 3 Monate in Tel Aviv gearbeitet und berichtet für uns, wie sie und junge Israelis mit der Terrorgefahr umgegangen sind.
Als ich das letzte Mal in Jerusalem war, habe ich den Leuten permanent auf die Finger geguckt. Also darauf, ob sie die Hände in den Hosentaschen haben oder ob sie die Hände in den Jackentaschen verstecken. Das hatte mir ein israelischer Kumpel geraten, weil, wenn dich jemand erstechen will, muss er ja das Messer irgendwo herziehen. Bevor ich nach Israel gekommen bin, konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich ständig schauen würde, ob Leute auf der Straße eine Waffe tragen.
Ich habe es meistens nur im Hinterkopf, aber es gibt Momente, zum Beispiel wenn ich alleine an der Bushaltestelle stehe, dann fange ich manchmal an, die Leute zu verdächtigen, die vorbeigehen. Ich denke dann, sieht der arabisch aus? Sieht die verdächtig aus? Vielleicht passiert jetzt irgendwas. Aber ich versuche das normalerweise auszublenden und nicht darüber nachzudenken.
Yaden Scoop ist Ende 20, sie lebt in Tel Aviv, ist Journalistin, politisch ist sie eher links. Wie sie denken viele junge Israelis in Tel Aviv. Klar fühle ich mich manchmal bedroht, aber ich will nicht, dass es mein Leben bestimmt. Trotzdem ist das Kopfkino natürlich manchmal da, erzählt mir auch Moshe Adar, Anfang 30.
It's kind of scary because I can tell you about myself.
Diese Situation mit den Messerattacken macht einem schon irgendwie Angst. Als das angefangen hat, bin ich durch die Straßen gegangen und habe in meinem Kopf Szenarien entwickelt, was ich machen würde, wenn ich jetzt eine Person sehe, die auf jemanden einsticht. Dann müsste ich am besten einen Stein nehmen oder einen Stock und versuchen, die Person zu schlagen. Aber ich dürfte auch nicht zu nahe kommen, weil man dann selbst vom Messer getroffen wird. Oder dann überlege ich, ob ich mein Fahrrad auf die Person schubsen könnte. Also während ich durch die Stadt gegangen bin, hatte ich die ganze Zeit diese Szenarien im Kopf.
Ich habe mich das auch immer wieder gefragt. Wie würde ich reagieren? Würde ich erstarren? Auch die Bilder, die ich von den Attentaten in Israel gesehen habe, die gehen nur schwer aus meinem Kopf. Moshe sieht das ein wenig anders.
An den ersten 2 Tagen nach einem Anschlag ist das immer noch in deinem Kopf. Aber wenn du in einem Land lebst, das schon so lange unter Terror leidet, dann hast du einen Mechanismus in deinem Kopf, durch den du sehr schnell wieder zur Normalität zurückkehrst. Ich für mich kann sagen, dass es in den Tagen direkt nach einem Anschlag in meinem Kopf ist, aber dann gehe ich auch schnell wieder zur Normalität über, weil ich einfach nicht die ganze Zeit Angst haben will.
Für mich war das ganz anders. Ich war ja nur ein paar Monate da und mich hat wirklich jeder Anschlag völlig verstört. Bei einem habe ich einen ganzen Abend lang nur geheult, bei den anderen war ich stundenlang wie in Watte gepackt. Allerdings muss ich auch sagen, die Anschläge in Tel Aviv, wo ich gewohnt habe, haben mich mehr betroffen gemacht als die Anschläge in Hebron in der Westbank.
Das ist nicht schön zu sagen, aber es ist die Wahrheit. Hier gibt es so viel Terror. Wenn etwas in einer Stadt weiter weg von dir passiert, dann denkst du dir, es ist weiter weg, es betrifft mich nicht ganz so doll.
Ja, denn Scoop, die Journalistin, berichtet das Gleiche.
Es ist zu viel, um auf alles zu achten, wenn du auf jeden Anschlag achten würdest. Ich glaube, mental wählst du aus, worüber du dir Sorgen machst, was dich berührt. Denn sonst wäre es sehr schwierig, ein normales Leben zu führen.
Bis zu einem gewissen Grad ist die Gewalt hier normal, und zwar für alle Seiten. Ich habe mir in Tel Aviv oft gesagt, ich habe eigentlich noch Glück. Ich bin blond und habe helle Haut. Wenn ich arabisch aussehen würde, müsste ich mir wahrscheinlich mehr Sorgen machen. Was würde zum Beispiel passieren, wenn mich ein israelischer Soldat an einem Checkpoint in Ramallah für eine Selbstmordattentäterin hält? In Israel ist es so leicht, paranoid zu werden. Und mittlerweile ist der Terror auch hier in Europa angekommen, sagen viele.
As a person, a citizen of the world,
ich sehe mich als Weltenbürger und mir macht sowas große Sorgen. Das bedeutet, dass der Terror sich auf der Welt ausbreitet. Für mich ist es kein Trost zu wissen, dass andere das Gleiche erleben wie ich hier. Aber es gibt auch Stimmen in Israel, die sagen, Europa kritisiert Israel wegen der Situation mit den Palästinensern. Aber ihr wisst gar nicht, was wir durchmachen. Und jetzt wisst ihr es. Ich finde das nicht gut, aber diese Stimmen gibt es.
Leute auf der Straße anstarren, Angst haben vor dem Typen, der an der Bushaltestelle neben mir steht, gucken, wer die Hände in den Hosentaschen hat. Ja, denn Scoop wünscht sich, dass Europa nicht die gleiche Entwicklung wie ihre Heimat durchmacht.
Die Situation ändert sich auch schnell wieder. Die Angst breitet sich sehr schnell aus, aber nach einer kleinen Weile, in der alles ruhig ist, normalisiert sich alles wieder. Vielleicht hilft das den Leuten in Europa ein bisschen, auch wenn alle gerade sehr viel Angst haben. Aber wenn jetzt eine ruhige Phase kommt, ist das tägliche Leben auch wieder ganz normal. Sie müssen ihr Leben nicht umstellen.
Anna Kohn über den Terror in Tel Aviv und wie die Menschen dort damit umgehen. Welche Auswirkungen der Terrorangriff in Brüssel durch den sogenannten Islamischen Staat auch auf den Verkehr hier bei uns in Deutschland hat, darüber sprechen wir gleich in der kommenden Stunde hier in der Redaktionskonferenz.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Seit heute Morgen gilt die Terrorwarnstufe 4 in Belgien. Und auch in Deutschland kann man die Auswirkungen der Anschläge von Brüssel spüren. Vor allen Dingen am teilweise gestoppten Bahnverkehr und den verstärkten Sicherheitskontrollen an den deutschen Flughäfen und auch an der deutsch-belgischen Grenze. Die Radio-Wissen-Reporter Benedikt Wischer ist bei mir. Benne, wo muss man denn mit Einschränkungen rechnen?
Also beim Bahnverkehr gab es heute einige Einschränkungen, vor allem der Brüsseler Hochgeschwindigkeitszug Thalys ist da betroffen. Der hat seinen gesamten Betrieb seit heute Morgen eingestellt. Normalerweise verbindet der Thalys unter anderem Köln, Brüssel und Paris. Ein Bahnreisender, der nach Brüssel wollte, beschreibt die Situation im Zug so.
Im Zug hat man direkt gemerkt, alle haben telefoniert. Und dann kam direkt die Familie, hat gefragt, wie geht's dir, bist du noch da?
Kunden, die für heute oder morgen ein Ticket für den Thalys gekauft haben, können dieses umtauschen oder erstatten lassen. Aber auch die Deutsche Bahn hat den internationalen Fernverkehr nach Brüssel für heute und morgen eingestellt. Das betrifft den ICE von Frankfurt nach Brüssel. Der endet außerplanmäßig schon in Aachen. Insgesamt sind es nach meinen Informationen heute 5 Züge der Deutschen Bahn, die schon vor Brüssel stoppen müssen.
Auch die deutschen Flughäfen haben ja auf die Terroranschläge reagiert, unter anderem durch verstärkte Sicherheitsmaßnahmen. Was bedeutet das genau? Was hat sich da getan?
Alle Flüge von und nach Brüssel wurden gestrichen. Wie viele das sind, variiert natürlich von Flughafen zu Flughafen. Ich habe zum Beispiel mit dem Personal am Flughafen in Hamburg gesprochen. Dort wurden heute 4 Ankünfte aus Brüssel und 3 Abflüge nach Brüssel gestrichen. Es gibt aber auch einige Flüge nach Brüssel, die während der Anschläge in der Luft waren und dann an deutschen Flughäfen gelandet sind. Eine Maschine, die ursprünglich in Brüssel landen sollte, ist heute zum Beispiel am Flughafen Köln-Bonn gelandet. Aber das passte einigen sogar ganz gut.
Wir wollten eigentlich nach Brüssel fliegen und wurden dann eine Viertelstunde vorher umgeleitet und jetzt sind wir hier sicher in Köln-Bonn gelandet. Und wir sind auch im Überlegen, ob wir noch weiter nach Brüssel fahren wollen, aber wahrscheinlich bleiben wir erstmal hier. Ich habe gerade eben gehört, dass auch viele Leute zu Hause bleiben und dann macht es wahrscheinlich wenig Sinn, hinzufahren.
Die Sicherheitskontrollen an den Flughäfen wurden auch angezogen. Ich habe mit der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt gesprochen und die haben mir gesagt, dass man definitiv alarmiert ist. Eigentlich sei man das aber im Prinzip schon seit den Anschlägen in Paris.
Genau wie im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Belgien. Auch da ist man alarmiert. Was laufen da für Kontrollen?
Also besonders an der A44 kontrolliert die Bundespolizei verstärkt Leute, die von Belgien nach Deutschland wollen, weil man befürchtet, dass auch Terroristen kommen könnten. Das sagt Pressesprecher Knut Paul von der Bundespolizei in Aachen.
Wir wissen jetzt nicht, ob noch andere Unterstützer bzw. Attentäter hier auf dem Weg sind aus Belgien, vielleicht in Richtung Deutschland. Das wird zurzeit beurteilt durch das Bundespolizeipräsidium im Zusammenhang mit den anderen Sicherheitsbehörden, in den belgischen Behörden. Und danach werden wir entsprechend unsere Aufträge kriegen.
Nicht nur die Leute, die im Zug unterwegs sind, sondern auch die Autofahrer brauchen dann eben ein bisschen länger.
Nach den Anschlägen in Brüssel sind auch Polizei und die Behörden in Deutschland alarmiert. Für Reisende, habt ihr ja gerade schon gehört, bedeutet das eben unter anderem ausfallende Flüge und Zugfahrten oder eben längere Wartezeiten. Benedikt Wischer hatte die aktuellen Informationen über den Stand hier in Deutschland.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Über 30 Tote und mehr als 200 Verletzte bei den Anschlägen heute am Flughafen und in der Metro in Brüssel. Mittlerweile hat sich ja die Terrormiliz Daesh, also der sogenannte Islamische Staat, zu den Anschlägen bekannt. Und der belgische Außenminister befürchtet, dass immer noch Attentäter in Belgien unterwegs sind. Thomas Otto ist unser Korrespondent in Brüssel. Thomas, was sind denn die neuesten Erkenntnisse über die Anschläge? Wie ist der aktuelle Stand?
Also der aktuelle Stand ist, dass wir jetzt erstmal die Terrorwarnstufe 4 haben, die ist ausgerufen worden, die soll auch vorerst beibehalten werden. Es ist allerdings nicht geplant, so einen sogenannten Lockdown zu machen, wie wir das im November nach den Anschlägen in Paris hatten, also wo dann der gesamte öffentliche Verkehr zum Erliegen gekommen ist. Das ist nicht geplant. Dafür hat man aber trotzdem die nächsten 3 Tage erstmal angesetzt als 3 Tage, wo Staatstrauer herrschen soll.
Was weiß man über die Attentäter? Also der Islamische Staat, habe ich ja gerade schon gesagt, der hat sich ja ganz offenbar zu diesen Anschlägen bekannt. Mhm. Möglicherweise sind noch Attentäter auf der Flucht. Was kannst du uns dazu sagen?
Also über die Attentäter selbst weiß man sehr wenig. Es gibt dieses Bekennerschreiben, darin ist auch die Rede davon, dass es in der U-Bahn-Station Malbeek, wo ja um kurz nach 9 diese Bombe explodiert ist, dass es sich da auch um einen Selbstmordattentäter gehandelt haben soll. Es ist ein Foto jetzt veröffentlicht worden. Das ist ein Bild einer Überwachungskamera vom Flughafen. Darauf sind 3 Männer zu sehen. Jeder schiebt einen Gepäcktrolley. Und was eben auffällig ist, dass 2 dieser Männer beide an der linken Hand einen Handschuh tragen. Und da gibt es eben diese Mutmaßung, das könnte eine Auslösevorrichtung sein. Deshalb ist diese Aufnahme auch da in den Fokus geraten. Aber das sind bisher alles nur Spekulationen. Die Polizei versucht jetzt erstmal rauszufinden, um wen es sich da handelt und ob man diese Leute ausfindig machen kann.
Aktuell finden auch Razzien statt in Brüssel. Was kannst du darüber sagen?
Ja, also der Außenminister Reinders hat gesagt, wir befürchten, dass eben noch weitere Personen auf freiem Fuß sind. Die Staatsanwaltschaft hat sich jetzt nur so weit geäußert, dass es eben im ganzen Land Durchsuchungen gibt, aber eben gleichzeitig gebeten, nicht über konkrete Durchsuchungen oder Razzien zu berichten, um niemanden zu warnen. Und deshalb ist da auch so eine Art Informationssperre, die da auch von den Medien eingehalten wird.
Wir haben heute dann hier immer mal wieder gehört davon, dass Atomkraftwerke evakuiert werden sollen. Dann hieß es doch nur eine Teilevakuierung. Wie ist da der Stand?
Ja, also das gehört zu einer Standardprozedur bei Warnstufe 4. So ist uns das heute erklärt worden. Das betrifft eben die beiden belgischen Kernkraftwerke in Tihange und in Dole. Die sind ja in letzter Zeit vor allem dadurch zu trauriger Berühmtheit gelangt, dass sie eben sehr anfällig sind für Probleme, dass es da auch zahlreiche Probleme gab. Der Betreiber Elektrabel hat nun heute bekannt gegeben, dass eben nur die Mitarbeiter vor Ort bleiben, die für den Betrieb absolut notwendig sind. Alle anderen sind eben im Rahmen dieser Standardprozedur nach Hause gegangen und nach Hause gebracht worden. Es gibt aber eben jetzt keine konkreten Hinweise auf Anschlagspläne auf diese beiden Kernkraftwerke, beziehungsweise sollte es die geben, werden sie nicht bekannt gemacht.
Was passiert aktuell jetzt in Brüssel? Also sind die Menschen zum Beispiel noch in ihren Wohnungen? Das wurde ja empfohlen. Fahren die Züge wieder? Fahren die Busse wieder? Öffentlicher Nahverkehr?
Ja, also so langsam normalisiert sich das Leben wieder oder zumindest soweit man in diesem Rahmen von normalisieren sprechen kann. Zeitweise war ja heute der gesamte öffentliche Personennahverkehr eingestellt worden, die Geschäfte geschlossen. Die Menschen sind eben aufgefordert worden, in ihren Wohnungen oder in ihren Büros zu bleiben. Das gesamte EU-Viertel war auch weiträumig abgesperrt worden. Also man durfte nur raus, aber man durfte nicht mehr rein. Mittlerweile fahren wieder einige Busse, einige Straßenbahnen und einige U-Bahnen, aber das geht nur ganz langsam voran. Auch diese weiträumigen Absperrungen des EU-Viertels sind mittlerweile wieder aufgehoben worden. Es gibt so ein paar Solidaritätsaktionen. Die Hotels zum Beispiel, die bieten den gestrandeten Passagieren an, dass sie da kostenlos übernachten können. Und auch die Taxifahrer haben sich heute solidarisch gezeigt und gesagt, wir transportieren heute jeden kostenlos, weil das ist einfach eine Ausnahmesituation. Weiterhin wird der Flughafen geschlossen bleiben. Das hat auch ganz einfach praktische Gründe, weil dort herrscht eben so viel Verwüstung, dass man nicht einfach zum normalen Tagesgeschäft morgen wieder übergehen könnte. Und was auch noch vorherrscht, ist die Bitte, doch im Internet möglichst wenig Musik und Videos zu streamen, was einfach damit zusammenhängt, dass man eben sagt, man will das Netz nicht zu sehr belasten. Das ist jetzt schon sehr stark belastet. Zeitweise war ja im EU-Viertel das Handynetz zusammengebrochen oder ausgeschaltet worden. Das weiß man eben nicht. Und deshalb gibt es eben auch diese Bitte, lieber SMS zu verschicken als zu telefonieren, um eben für einen möglicherweise weiteren Notfall auch da die Netze stabil zu halten.
Thomas Otto, unser Korrespondent in Brüssel mit den aktuellsten Infos.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Ein oder zwei Gläschen Wein am Tag, das hält gesund. Das ist ein Satz, den man immer wieder hört. Kanadische Wissenschaftler sind diesem Spruch nachgegangen und finden, es lässt sich nicht belegen. Sie haben sich insgesamt 87 Studien angeschaut, die untersucht haben, ob moderates Trinken gut für die Gesundheit ist. Das Problem dabei ist, wer mit wem verglichen wird. Wollen Wissenschaftler die Auswirkungen vom Trinkverhalten testen, dann vergleichen sie meist die Ab- und Zutrinker mit Menschen, die auf Alkohol verzichten. Bei den Abstinenzlern können aber durchaus Menschen dabei sein, die auf Alkohol verzichten müssen, weil sie gesundheitliche Probleme haben. Die Gruppe der Abstinenzler hat damit möglicherweise von vornherein einen schlechteren Gesundheitszustand als die Ab- und Zutrinker. Damit entsteht eine Verzerrung. Nur 13 der 87 Studien haben laut Wissenschaftler diese Verzerrung berücksichtigt. Und diese Studien zeigten dann auch, einen Beleg, dass Alkohol in Maßen gesund ist, gibt es nicht. Auf der Packung steht energiesparend, das muss aber nicht stimmen. Die europäischen Verbraucherverbände haben Haushaltsgeräte getestet, ob die wirklich nur so viel Strom verbrauchen, wie die Hersteller versprechen. Dafür nahmen sie sich Kühlschränke, Lampen und Fernseher vor. Bei ihrem Test kam laut Funke Mediengruppe heraus, dass 18 von 100 Geräten nicht das halten, was sie auf der Verpackung versprechen. Sie entsprechen damit nicht den EU-Effizienzvorgaben. Bis zu 30% mehr Strom verbrauchten einige der getesteten Geräte, vor allem wenn sie vernetzt waren, also ans WLAN angedockt oder wenn sie viel auf Standby liefen. Die Verbraucherschützer sagen, wenn man das hochrechnet, dann geben die Haushalte in Europa mehr als 10 Milliarden extra aus, nur für den Strom ihrer angeblich so sparsamen Geräte. Menschen mit dem Sternzeichen Fische sterben seltener an Blutvergiftung. Das klingt nach Quatsch. Ist es auch. Damit wollen dänische Wissenschaftler darauf aufmerksam machen, dass man alles behaupten kann, wenn man nur lang genug in seinen Datensätzen sucht. Wie Spiegel Online berichtet, ging es in ihrer Studie um etwas sehr Ernstes. Sie haben sich Patienten angeschaut, die an einer Blutvergiftung litten und dagegen ein bestimmtes Medikament bekamen. Nach Abschluss ihrer ernst gemeinten Studie entwickelten sie die Quatschhypothese. Da das Medikament ein Flüssigkeitsersatz ist, könnte es ja sein, dass gerade Menschen mit dem Sternzeichen Fische eher überleben. Und siehe da, von den insgesamt 800 Teilnehmern überlebten tatsächlich mehr Fische. Geborene. Die Wissenschaftler sagen, dass das ganz offensichtlich reiner Zufall ist. Es ist aber ein Zeichen dafür, dass man, wenn man nur lang genug sucht, auch für die absurdesten Thesen Belege finden kann.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Über die Agenturen erreicht uns jetzt die Meldung, dass die Ermittler in Brüssel eine weitere mit Nägeln bestückte Bombe gefunden haben. Zudem sind bei einer Razzia chemische Produkte und eine Fahne der Terrormiliz Islamischer Staat sichergestellt worden. Das hat die Staatsanwaltschaft heute am Dienstagabend mitgeteilt. Ja, ein emotionaler Tag heute, vor allen Dingen für die Menschen in der belgischen Hauptstadt. Es gibt auch hier in Deutschland den einen oder anderen, der heute mit einem flauen Gefühl im Magen durch den Tag und jetzt auch durch den Abend läuft. Unsere Reporterin Hanna Ender war mal in Berlin unterwegs, tagsüber heute, und wollte wissen, wie ihr euch nach den Anschlägen in Brüssel fühlt und ob sich dadurch vielleicht etwas für euch ändert im Alltag.
Für mich ändert sich nichts. Man weiß, dass man, wenn man sich in so eine Stadt begibt, permanent damit rechnen muss, dass irgendwas passieren kann. Aber warum soll es mich gerade treffen?
Dann könnte man sich ja nirgends mehr hintrauen. Geht ja gar nicht. Ne? Leben geht weiter.
Ich habe jetzt nicht direkt Angst. Aber es ist natürlich jetzt gerade dadurch, dass es so verhäuft hintereinander vorkommt in Brüssel, Paris. Anschläge ist halt überall. Und man wartet eigentlich nur, bis jetzt mal wieder was Großes passiert, weil die ganze Zeit irgendwo das Ganze am Brodeln ist.
Es waren so vielen Hauptstädten, waren diese Anschläge, und ich warte ehrlich gesagt nur noch drauf, bis es irgendwann in Berlin kommt. Weil Berlin ist so die nächste große Hauptstadt, und also es ist ja in jeder großen Hauptstadt ist ja schon irgendwas passiert, in Brüssel, in Antalya, in Paris, in London.
Klar hat man die Bilder so im Fernsehen gesehen, kann sich das aber hier im Grunde gar nicht vorstellen. Aber man ist sich natürlich im Klaren, dass
das letztlich ganz Europa treffen kann.
Ich habe schon ein bisschen Angst, weil es kann auch hier in der Hauptstadt von Deutschland, die noch größer ist als Brüssel, ebenso passieren. Deswegen.
Doch schon. Wir waren Brandenburger Tor und am Reichstag und man denkt sich, ja, man ist da aber auch schnell wieder weg dann. Ne? Ja, man hat es irgendwie im Hinterkopf. Das kann man nicht verdrängen.
Irgendwo ist es immer noch weit weg, auch wenn es geografisch eigentlich nicht weit weg ist, aber ich habe jetzt tagtäglich keine Angst, dass es mir auch passieren könnte.
Ne? I'm from Belgium, visiting Berlin, and it's not easy to be here when it's happened there. And your parents are in Belgium.
We can call to Belgium because the lines are broken, but we can text our parents and friends in Belgium. Terrible, yeah.
Ich komme aus Belgien, aber ich wohne und lebe in Berlin. Ja, schockiert und ja, sehr traurig auch. Ja, erst war es Paris und dann ist es jetzt Brüssel und es ist ein Attentat nach dem anderen eigentlich.
Wir sind zusammen hier und haben das heute Morgen sofort natürlich auf dem Handy gesehen, die Nachrichten. Und dann kam sofort die Idee, komm, wir holen Blumen und gehen dann mal zur Botschaft und legen da Blumen nieder.
Ja, einfach aus Respekt, so Mitgefühl.
Das sind eure Gedanken zu den Anschlägen in Brüssel heute. Weitere Informationen dazu, Nachrichten, alles ganz ausführlich für euch auf dradiowissen.de.
Dradiowissen, Redaktionskonferenz.
Wir kümmern uns in dieser Ausgabe ausführlich um die Anschläge in Brüssel. Was wir bisher wissen, ist, dass es mehr als 30 Tote gibt, über 200 Verletzte und dass ganz offenbar der sogenannte Islamische Staat, die Terrormiliz Daesh, dahinter steckt. Pascal Fischer hat sich für uns angesehen, welche Reaktionen es in einem Netz gibt. Und Pascal, wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Also da hast du schon gesagt, es ist ähnlich mit den Reaktionen wie nach dem 13. November in Paris. Das wiederholt sich jetzt so ähnlich, nur nicht eben in den Farben der französischen, sondern der belgischen Flagge, also schwarz-gelb-rot.
Ja, genau. Da ist also an Grafiken und visuellen Spielereien alles zu finden, zum Beispiel so ein Peace-Zeichen oder das Atomium, dieses Brüsseler Wahrzeichen, diese Molekülstatue eingefärbt, sodass dann da drin ein hellgelbes Peace-Zeichen entsteht. Eine amerikanische Freundin von mir hat wirklich flugs nach dem Aufstehen wahrscheinlich in New York ein belgischfarbiges Herz als Profilbild auf Facebook gehabt. Andere posten dieses Je suis sick of this shit, hast du ja auch schon gesehen. Mhm. Dann gibt es auch so eine personifizierte französische Flagge, die umarmt mit Tränen in den Augen eine belgische Flagge. Ja, und auch traurige Tim- und Struppi-Köpfe machen die Runde.
Belgien ist ja eben auch ein Comicland. Hast du ein paar Bilder, die dir besonders gut gefallen?
Ja, ich fand es lustig, dass man halt auch sich seine Witze bewahrt, gerade an so einem traurigen Tag. Zum Beispiel gibt es das Mannequin Peace, dieses Brunnenwahrzeichen, aber mit Peace geschrieben, also wie Frieden vor so einer Flagge. Oder direkt an die Terroristen gerichtet, eine Frittentüte mit einem erhobenen Pommes, also so fuck you. Oder echt belgisch, allerdings frit you.
Frit you, okay. Viel Solidarität im Netz, aber natürlich auch einige Reaktionen, die alles andere sind als solidarisch, sondern sehr gehässig.
Ja, den Zitat Deppen-Kommentar des Tages. So ein Nutzer setzt wohl Vera Lengsfeld auf Facebook ab. Die ist Ex-Mitglied des Bundestags für die CDU, auch DDR-Bürgerrechtlerin gewesen. Ja, und sie schrieb, Angela Merkel habe, Zitat, alles dafür getan, dass der Terror in Europa Fuß fassen kann. Dieser Facebook-Post wurde massig geteilt, auch von wohl begeisterten Pegida-Anhängern. Mittlerweile ist das gelöscht und Lengsfelds Wall sehr karg. Die rechtfertigte dann später alles so, sie habe etwas anderes teilen wollen und habe aus Versehen noch die Worte einer anderen Nutzerin geteilt.
Also im Prinzip mit der Maus ausgerutscht.
Genau, mal wieder eine ausgerutschte Maus. Viele hämische oder erschreckte Reaktionen gab es darauf. Widerstand gegen die rassistische Hetze, die jetzt folgt, fordert Userin Angela Keil. Und damit sieht sie schon all diese Instrumentalisierungen voraus, die ja jetzt kommen.
Du hast gesagt, der Hashtag PrayForBrussels macht die Runde. PrayForParis war damals ja umstritten. Ist das jetzt ähnlich?
Ja klar, also immer wieder diese Frage dahinter, wie neutral, religiös, politisch darf Trauer sein? Oder für wen oder was stehen die Opfer jetzt stellvertretend? Das sind die Fragen, die alle bewegen. Fast schon satirisch bietet User Jean-Manuel Tetris gleich mehrere Hashtags. Je suis moule frit, je suis BD, je suis Atomium, je suis Chocolat. Also alles typisch belgische, ne? So Austernfritten, Comics, Atomium, Schokolade. Und all den Beileidsbekundern seien Belgier wohl näher als Türken, monieren manche auch schon. Wo blieb neulich das Je suis Istanbul oder Je suis Ankara? Und dann gibt's auch Konkurrenz-Hashtags für Pray for Brussels. Die zielen aufs Universellere sozusagen. Pray for Belgium oder gleich Pray for our world.
Es gab ja sogar die Kritik damals, dass Beten religiös ist, ne?
Ja, ne, kaum sind die Leute tot, packt man den Sarkasmus auch schon aus. Der User Deutscher Escobar findet, Zitat, selbstverständlich hat das nichts mit der Religion an sich zu tun. Das sind nur Einzelfälle, die halt häufig passieren. Ja, das ist dann wahrscheinlich diese Diskussion, die jetzt bald wieder kommt. Wo endet der Islam? Ne, wo beginnt der Islamismus? Diese Debatte ist also wohl noch nicht vorbei. Ja, und damals war es ja so, da hat der französische Karikaturist Joan Sfar dieses Pray for Paris gedisst. Und jetzt geht es auch so ähnlich los. Der amerikanische Atheist Andrew Seidel von der Freedom from Religion Foundation fasst alles fast genauso nochmal zusammen. Ich übersetze jetzt und fasse zusammen. Also beten macht nur euch selbst gute Laune. Macht's, wenn ihr es braucht, aber ansonsten spendet eher Blut oder Geld an das Rote Kreuz, an die Ärzte ohne Grenzen oder an Anti-Islamismus-Projekte. Religion ist nicht die Lösung, sie ist das Problem.
Erst Paris, dann Brüssel. Die Reaktionen folgen ähnlichen Mustern im Guten wie im Schlechten. Danke dir, Pascal. Die Redaktionskonferenz war das heute am Dienstagabend zu den Anschlägen und den aktuellen Ereignissen in Brüssel. Wir hören uns gerne morgen wieder, dieselbe Zeit, 18.15 Uhr. Mein Name ist Sonja Meschkat und ich wünsche euch trotz allem einen schönen Abend.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr.